So, willkommen zu Ausgabe Nummer 192 von Tischlein deck dich. Dear Suriane, thank you for your presence today there at the workspace. So we were all three there, this one colleague, one masculine colleague, who I might say, well, no, don't want to comment on him. Just that you also always are waiting for me to take the first step and speak to you. And I don't like this, but never mind. And then you, Suriane, and me, all three, we were sitting there. And Suriane, just, well, thanks for everything. Just wanted to tell you that there's nothing wrong with you and everything fine. Just, I don't know, maybe you feel a little bored now maybe you also have not so much to do, like myself. Not many tasks in your project. Lilia seems to be in vacation still. And I want to say to you, Suriane, that you're a wonderful person. And, you know, I just don't know how is the right way to look at a woman or to not be sexualizing her, like my ex-girlfriend wrote to me last week as a critique to my podcast, sexualizing women and like men typically do, and therefore, I'm like this. And dude, I still don't like this volume here. It seems so low, pretty low still, but okay. I have to live with it, I guess. I'm not this interested in tech. I don't like all this new gears and shiny. And therefore, of course, my resentment against those large tech companies and those hackers there believing they can hack their way into anywhere, and just gotta put up a wall against this. Their desires are at times really indecent. Yeah, let's say they want to grab all our data and can't let that happen. Won't let myself be looked into like this, like those large firms like Facebook would like to. Suriane, the thing is, I don't understand how to look at a woman in the right way, just that you are a wonderful co-worker and I enjoy every day with you, and would be even greater if we became a little closer. I mean, mentally we're already close, physically, right? And we got to know each other a little, or talking, like today. Of course, I asked you, but only because I needed this one guy whom you work with, and because I need him to fix my VPN connection, because I totally messed it up. Dude, like, in this firm employee gathering, 2 or 3 weeks ago, our boss told us all we should establish the connection soon. And I didn't do it, of course, because I like to be like this. Don't like to be the stereotype German, so tidy and all ordered and punctual. No, I like to rebel against those stereotypes and what people might think of me. But therefore, now I'm without a VPN connection. But never mind. I enjoy going to work every day. I mean, even if when nobody's there, like last week, I was all alone there. But now it's even greater, of course, with you, Suriane, especially. Also the other male coworker, but he said, lamentably, he doesn't come, or he wants to work from home all week, the remaining week. But okay. It's going to be fine, just, Suriane, I never know yeah, I asked you about this guy. You said he was in vacation, and okay, it's not that bad because I don't need this connection any. Don't need it so urgently. Just it's of course a little strenuous. Of course, it's a little annoying now to not have this. I mean, in just in case something would happen. And okay, so I asked you about this, and already this, of course, cost me a little. Well, Überwindung, you have to. And I'm just telling you this, Soriana, so that you know that it's for me just the same way. I mean, yeah, I was hoping for this maybe one time, one day you could come to me, you could start a small talk. And I would be so grateful, Soriana. I mean, this would be greater even than, yeah, anything a woman could give to me, like even a kiss or everything. No, just this, that you come to me and start a small talk would be this greatest value for me. It needs surmounting, overcoming through the inner wall. And this I felt today, but of course, yeah. Somehow I know myself and know I like to get nervous, but also I like to tell myself, no, now you have to do this, like this one time with Lilia, or, yeah, and then, yeah, I've told you this, where is this, where is your co-worker there, you always are so busy with him, and, oh man, now he's in vacation, but the thing is, Soriana, just one thing about you, your glance, maybe I shouldn't talk about this, but I want to. Your glance when you made firearm, the end of work, yeah. When you left the office and you greeted me so warmly, you're such a courteous person, unlike Lilia. This, yeah, I don't know what has gotten onto her nerves, but she's really, gotta say, impolite and rude, even discourteous, uncivil, yeah, never greeting me. And you are totally different, Soriana. So what I saw in your glance when you left, and of course I wanted to greet you very warmly and lay all the effort in my voice to tell you, yeah, I know, Soriana, it's difficult. The last episode published is Owe Soriana, the one with the poem in German, 189. So this is the last one that is published today, Monday. There are two unpublished. And the thing, I don't know if you listen, if it's interesting to you, but maybe, I mean, yeah. Only that. Yeah, sorry, it's difficult, and I really mean everything, although of course in my art it's never direct, it's an indirect pleasure, a feminine kind of pleasure. As an artist, I like to be very feminine. I like to have my babies inside me, right? The work I do, I like my babies. I'm fecundated by all the world and all that I can see and smell or yeah experience every day, and this then creates this new fetus inside me, the art piece that I work on. So I really mean it, just I don't know what or how. It's all too complicated right now for me, Soriana, to figure out. And yeah, this poem was lovely, crazy, was well, it was what it was. And I have to tell you that I don't know what you think about me, or yeah, might not even be listening, not even be interested, or be totally disgusted, turned off, or you might also be hoping that something could happen in an erotic sense or a romantic, sense, right? There's a difference between romanticism and eroticism. Seems like romanticism is the kind of stuff that women want, all this serious stuff, and eroticism is the swinish stuff, that's what men want. But never mind, just my thoughts. Can't put my hands on it. What is this difference between men and women in love? But the point being, maybe you think this or that, it doesn't matter, Zoran. You're a very dear person to me, just that I'm now in this intrigued phase and have to let it play out and let out all my resentment against Lilia, of which I have plenty, and I have to see to what this leads. And right now I'm so focused on it, I don't even know if it's love or if it's hate, and it doesn't even matter, maybe. Just have to get it all out because it's so intense, so great in a way, but also hurting. And yeah, afterwards, there will come a time when my mind, might be again at ease, might be possible to think about you in all earnest, because I don't want to think about you right now in this erotic, romantic way, because then it would be totally like, oh, this is only to forget about Lilia, or only to compensate, only also to, show her that I don't need her, that I also want to hurt her, show her that I can be with someone else. And yeah, this is what it would feel like if I would try, or if I would try to seduce you right now. And I don't want this. This poem is an artistical work. This is artistical, and yeah, you can think anything you want, and it's totally a present for you only, Zoriana. And all my art, in a way, of course, is also for you, not only exclusively, it's also for all the other muses, but you can't always live like this, right? For your muses, like this one guy there in the Book of Ilus, book by Eva Ilus, told us, there was always a muse behind his work, and oh my god, how ridiculous is this boy? Well, what are you talking about? So yeah, I don't want to go on like this forever. I have to make my work more professional, be not that depending on the muses, and but hopefully in the future I can get there to really actually love someone, and yeah, it could be also you, Zoriana. I don't even know what I hope, what I desire right now. I'm so caught up in all this. And this is what I want to tell you, that I would appreciate so much if you come to see me. Or maybe even I can come to talk to you now. Again, start a small talk, not about this work stuff like today. Maybe, I don't know, just to Lilia, I don't want to come, like I articulated. I feel this resentment, and I feel there's a wall between us, and never would like to come to see her again. And yeah, but with you, just understand this, please, Zoriana. We have all the time in the world, and I just hope that you stay loyal to our firm, just want to keep you as a co-worker, and you're so talented. I really fear that soon could another firm come and hunt you, like those headhunters, right? They're hunting for your head, and I want to take you. And please, Zoriana, don't go. Just one more thing I need to tell to you, that your glance then when you left the office, then I thought you were looking like asking, oh, did I do something wrong? Sorry, maybe it's a misinterpretation, but I have seen this glance or a similar one. Maybe I didn't look right, but maybe a similar glance you showed to me when you asked, was it okay after this one discussion about the war in Ukraine, and you showed all the front lines, the map, and of course I didn't tell you about my communist position, sorry for being so coward, but you spoke there really convinced, like a general. Like a general instructing his troops, or her troops, right? Female general commanding the troops and commanding them to the front lines. And yeah, it was really great. I mean, you're so young. It's, no, maybe my podcast can make you think about all the political effects of the war and how the moral side or what, how inhumane this is that there are hundreds of persons dying each day there, and for what? Just that the generals can command this and say to the supervisor, we have led another attack, but for what? The front line is still doesn't move. So why? It should be normal to come to peace negotiations and say, let's sit down with the Russians. But okay, my point being that I don't blame you in any way. You're so young and you're easily manipulated when you're young. So you're also manipulated by your national TV and press, of course, like all of us, like also I was in this age, by the imperialist press here in Germany, and still am to a certain degree, but not now. Of course, I'm freeing myself through this communist ideology. But the point being, Zoriana, just that this look of you was a little like this, because back then, when you spoke about the war and afterwards, I don't know why you felt like this. Well, I felt it was a great explanation you gave, and yeah, so convinced of everything. And but then Lilia left again, because she was also standing there next to me, to her desk, and I also left and thought, yeah, maybe I should have told you something, but just said thank you and left for the bathroom, thought, oh yeah, let me take a pee. But then you turned around, Zoriana, and it was like you were so, like, complimentary to your normal being. You're such a strong worker, nothing can shake you. But in this moment, I looked at you and you were asking then, yeah, was it okay? And you were like a little girl, like, oh, did I do something wrong? This was so cute about you, but I also didn't understand. Or the only way to understand, of course, make sense of it, would be to say, yeah, you noticed something about me. You noticed that I hid my real thoughts from you, my real political opinion, and therefore were a little suspicious of, yeah, what was this? What is this guy even? Why isn't he telling me what he thinks? And yeah, you were right in this, but just wanted to bring this up because your look today made me remind a little of this, and I only want to tell you that there's nothing wrong with you, that you're a great person, and yeah, you did nothing wrong, just, yeah, I did a lot of things, maybe, I don't know if wrong, but not, at least didn't do it right, or not the perfect way. I mean, in this love entanglement with Lilia and also with Manita, my ex-girlfriend. So yeah, this is the problem. And I hope you can understand me. And maybe even try to take those steps. Like I tell you that they're so, well, back-breaking. Have to overcome yourself, sir, suppress the inner obstacle. But enough for you now, Zoriana. Yeah, we could play a song by Brutalismus again, this German band. But let me direct some words to you first, Lilia. I see you're at vacation. I saw your Instagram profile. And sorry, I don't know, this might be even stalking, or I don't know, but simply your Instagram name is the same as the one you had there on Telegram. So yeah, I simply, yeah, looked after this already in spring sometime, but not, it's not like each day, or you don't even post that much. Just that in spring, before, or when I started publishing all the English stuff, I looked at it and I saw a video or some pictures from a trip to Madrid, and wow, nice, you saw Madrid. I saw this back then already, and just now a couple of months, I didn't even look into your Instagram, I think. I never use it for myself, or very rarely, rarely use it for myself. And so I'm on Twitter all day, basically, or yeah, try to detox also. Then last week I looked in there again at your profile. There was a new story. You had been in Austria someplace, Salzburg, I think. Which is right there at the frontier with Germany, I think. But never mind. You said you told me already about your group of friends that lived around Munich or in Munich. You said you went there 2 times in autumn or several times. One time on Halloween, right? You said you love Halloween and yeah, I wanted to go there to celebrate with them. And yeah, it seemed like this group of friends of yours was also there in Salzburg. But just now, today I entered again in your Instagram and saw that you had uploaded yesterday another story from an airplane again, like the Madrid story, but this time seems in France, or at least that's what you wrote, France. And right, so this was in France, yeah, or yeah, it looked beautiful at the coastline there, small little islands. I don't know where you are, have a nice vacation, and just, wow, what am I doing? I mean, dude, I gotta get this out. I made some allusions already 2 episodes back about, yeah, tearing down Google and those large tech companies, and those workers there are not reliable for a communist class struggle because they are corrupted by the big capital. And but man, this is simply the fact of the matter that then in this Salzburg piece, I don't know what it's called, an Instagram story or reel or whatever, this photo, but there was somehow your boyfriend, I think. Sorry, didn't even think about him that much. Although you told me in autumn, but yeah, somehow you know, only mentioned him once. And I thought in winter then, yeah, maybe it's already over. I don't know. Didn't mention him, or yeah, might still be ongoing or not. I don't know. But yeah, it's also good to not care. I mean, it's your private sphere. Don't want to intrude this, but today I feel like I have to, or at least, yeah, want to. Yeah, there was this one profile picture of this one guy, and he had a, yeah, Korean sounding name and look also. When I looked then at his profile, and therefore I deduced from this that, yeah, this must be your boyfriend. You told me that he was from Korea. And I saw then his profile in Instagram. He put that works at Google. And yeah, I like to address you directly, dear boyfriend, in case you might be listening. Leo might give you the link. And just want to call you with an alias name also, let's say Hiku, because Hiku sounds rather Japanese than South Korean, right? But Lilia, she's into Japanese culture and she always wanted to visit Japan, so it's perfect, I guess, right? Hiku, it's like a haiku, it's a Japanese poem, I think. So Hiku, I can't tell you only that I feel also a little ashamed now for all these episodes, and wow. But yeah, I wrote a letter, I wrote a little large text, and in this one letter I tell you, this address to you, that I want to gift to you all my English episodes, everything that I have spoken for Lilia. You should have spoken in my place. And with this, hopefully I can, I don't know, it can stabilize your relationship. It doesn't matter, just that I get the feeling now I should retreat a little and just give this time and space to you too. And also, yeah, make this clear that with my podcast, I don't want to get into the way of this love connection between you two. And yeah, that somehow my podcasts could be a present to you so that you can then give it as a gift to Lilia and then feel, yeah, like this is fostering your love. This is a love present, because it's unfair, right? One who can speak so much also, yeah, this is erotomanic stuff. If you stay like this and just desire someone without ever contacting, talking to him, then yeah, you get all jacked up or feel you're riled up, and wow, then you can, of course, yeah, aufring, riled up. Yeah, then you can record and write all these poems, and but it's not a fair competition, of course. I don't think that I'm a better lover for Lilia than you know. I don't want to think that we're this comparison, and think if she's already with you that all this time, at least several months, then yeah, there is something to it. But still, maybe you're not together that long, because Lilia was living in Ukraine earlier, and yeah, so probably, or yeah, you need time for yourself, and probably also spending this vacation now together in France. So great. And just the thing that got into me last week, because I never saw you in those Instagram photos. When I looked at it in spring, I searched for Lilia's profile, but I never saw you there. But I could have seen you in this one video about Madrid. You were there, and I'm describing this in great detail in this one text, but gotta sum it up here because the text is in German and I don't want to translate right with Google. Google Translator is not that good as human intelligence, and therefore I have to read it in German. I don't know how good your German is, but you can, of course, you can use Google Translator yourself. And I have to sum it up here. What I was describing about this one video from Madrid, that you, Hiko, were looking down at the, well, looking down at the floor, seemed a little shy also, seemed, yeah, maybe incommodated by this fact that Lilia was filming you, but just very shortly. And then, yeah, just this, that for 1 or 2 seconds there you were there present in the video, or I think it was you, but I guess. But back then in spring, I didn't notice this, or didn't want to. I don't know why, but I saw this video, I think. And yeah, therefore, I was never thinking about you, of course, was thinking, oh yeah, what is she doing in Madrid? But I mean, it's none of my business, right? Just that now it seems crazy to me, or it seems illogical that I didn't think of this earlier, that you two were still together, and that this was also part of the reason why Lilia acted in this way and was, well, on Christmas with all her messages, that she was, yeah, a little riled up or didn't know how to handle this then, didn't know what is normal, or could this be when I was then making allusions, or I didn't even want to get to the point, right? Because I knew that there was this relationship, or probably still was this relationship of you two ongoing. And yeah, therefore, but yeah, and I guess I've said enough for now. Let's play a German song. I don't know, they have all this Korean musical genre, it's called K-pop, I guess, but I don't know a lot about it. Don't listen to this kind of fancy music. Let's stay here rock solid with German quality music here. Brutalismus 3000, Brutalism. And, well, there's several songs that are great from them. Let's see what I can pick, or let's get ourselves surprised. So, guys, sorry, yo, couldn't put in a song, couldn't find one that I liked, that I found adequately, but gotta recommend one song, Romantica from Brutalismus 3000. You can listen to that, it's for you too, of course, Hiku and Lilia, I hope you enjoy, you can develop your love, and these romantic realms will be very fertile and fecundating your lives, your souls, and whatever. I mean, I'm just, inventing some words. It's poetical, but it's totally serious what I mean here, that I only wish you the best, and you couldn't find an adequate song. I mean, because love is so great, right? It can't be represented by music or by anything. So therefore, better leave it at that. And now, what else can I do? Maybe I should even stop here, or should I go on? What should I do, in your opinion, dear listeners? Yesterday I read a very important text about sex, of course. The title of it is not very clear. Amalgam, or Neurosen, or I think I want to read this text that I titled Hiku, because first it's a reflection of myself. It's an interview. It's a Selbstgespräch, a talk, conversation between I and myself. And questioning my behavior and my podcast output, my artistical strategies. And then it's a letter to you, Hiku, and after that a letter to Lilia. But before I come to this, I want to read maybe something else. Because I never read this one letter that I sent to you, Lilia, on New Year's Eve. And why not read it? I mean, while we're at it. Totally. But this letter is not... Lilia, maybe this has to stay secret so that only you can understand it. But what I can tell you is that, I wrote this up because I felt like you had not even read my message that I sent you. I sent you the question whether you were fine or whether my words had hurt you. Wanted to make sure that I didn't hurt you in any way. And this was already, kind of an apology. I mean, should have... I don't know what I should have done, but just I wanted to apologize in a way and say, this could get back. Hopefully, could get back to normalcy. But right now, I see it as this. This is really serious stuff. What you told me, that you're not even interested in talking. And okay, then somehow our relationship is over and feels so hurting, but somehow. And I wanted to ask you, or give you a hand, see if we can find a way to talk again. But maybe you were thinking like, no, it's all going to be solved once we see each other in person. But this is the point I wanted to tell you. No, that is not going to be solved, or at least not from my side. At least I won't take those first steps any longer. Once you tell me this, it's okay, it's fine, but then it's simply over and out. And and therefore I sent you this and wanted, but I saw then that you didn't even read what I do. Because in Telegram, of course, there's the double checks. It's different than in WhatsApp, I think, or I don't know. WhatsApp, there's the blue check mark, but in Telegram there's double check marks, and there's only one check mark if, the message was received but not read, not opened yet. But maybe, of course you could read it because you get push notification on your phone, and maybe Yeah, but I found, I interpreted this as a provocation also from you, because I saw that you were online, you were texting with friends, and you were telling me that I'm not even important enough to you to even go look at my message. And okay, then I thought, well, might also write up a larger message, and that's what I did then. And then I thought, yeah, let's take a look. Let's see if she's not interested either in this. But you were. I mean, this was then surprising a little that you read this text so rapidly after I sent it to you. Already 10 minutes later, got your reply. And wow. Well, all of a sudden I am interesting to you, right? But just because I write up all this text, and this is the problem, someone has to take the first step, has to start talking or writing. But yeah, makes me feel totally disgusted when when I feel you're putting this up as a test. Can I do it? Have to break your walls, right? You put this up, an obstacle against me, but you want to lure me, you want to see something from me that is good enough, and then your walls will break, right? And this is just my interpretation. I mean, but yeah, with this behavior, somehow you replicated all this behavior in the office, and then you told me, okay, let's, you kind of reinforced your standpoint that I should leave you alone, and maybe I should, should have. But I don't know if this makes sense, Lilia, if this really makes sense. So, you women can always identify then again with this identity of being inferior, being weak, being molested by men. But this is not so good. This is my whole talk here. This is then inferiorizing you to a point where it's impossible for a man to feel equal. I mean, yeah, I admitted that my communication was not that good, shouldn't even have written that much, and said, yeah, let's all see how we can work it out if we talk directly again. But your responses and reactions also, they totally led into this feminine direction, and in this reaction of sexual harassment, right, of charging me with being a sexual or some kind of a molester, with this what you wrote then at the end. And wow, yeah, also thank you. I mean, it's great to know that the other one can do you harm is really not so shy and not afraid of using all kinds of weapons against you. This is somehow what I told my ex-girlfriend after our first separation, that yeah, you have to also demonstrate that you can stick a knife into my heart. And this is what she did back then when she ended the relationship. But it lasted only for a week, this first separation. And so what I said about this one book, Right to Sex, it might not have been appropriate, I'm sure. I wrote this on my list. I should buy this book and read this quote up, because, of course, don't want to quote here this way incorrectly, imprecisely. But in the grand picture, I think my point is totally right, that this author is there, giving men a... creating the impression that men are by definition, maybe not all men, but that some men possess these superpowers and they can seduce women, but giving them the impression of, yeah, letting the woman be the one who is seducing and letting themselves, the men themselves, be seduced passively. But some men have this superpower, and therefore women will always feel need to always be on the watch, like, what could a man do to me, or what are his real intentions? Even if it might look like this, then it's totally different. A man always has greater power than a woman, and this is wrong. And yeah, I don't want to say anything else about this, just that this somehow seems to me connected to your behavior. Although it's totally the other way around, right? What would make sense actually is the hypothesis that you women always give us men the impression that we are the ones actively seducing, when in reality it's the other way around. You're luring us. And I don't know if it was this way. You, Lilia, don't want to say this, implicate this. But simply want to tell you that it feels a little bad now with everything that I've said and podcasted, and now thinking about your boyfriend, and that, I mean, I don't mind, it's great that you have this love relationship, just that I feel a little stupid now for having felt this way. For example, when I read the poem about Zoriana, that I felt like, oh no, I can't go too far. Or even when I met the Chinese girl in Switzerland, I felt, oh, can I even talk about this in my podcast? What will Lilia think? Will she turn away? Maybe she's waiting for me already all those 4 months, thinking, oh, if only he would come again. But no, you weren't waiting, at least not in this sense. You were with your boyfriend, and it's fine. Just that, yeah, somehow it only struck me last week that somehow I'd misinterpreted this. And okay, and yeah, this is so crazy. I mean, this what I felt with the Chinese girl. I wanted to mention her, bring her into the podcast, but also felt at the same time, oh no, what is Lilia going to think? But this is ridiculous then. Of course it might, or yeah, I don't know what you could feel. But if you are already with your boyfriend, it's not only legitimate for me to have other dates, I mean, not even relationships, it's one date with this girl, and but it's maybe also necessary, because yeah, I don't want to concentrate now on you so much, Lilia. I want to leave this up to be developed between you two and see where it leads. See, I don't know what you two think about polyamory. Well, it can all be seen in the future, but maybe now you need this time for you yourself. And the thing is that, yeah, the problem, I guess, is that you always put the standards of your partner and my ex-partner, my ex-girlfriend, her standards about monogamy, I somehow, yeah, applied them to myself and felt like there were my own standards, and I was being disloyal, illoyal, when even talking about a date I had with another girl, or when even reading a poem like for Soriana, that already with this I was being illoyal to you. But it's not like this, and maybe you could understand this. My ex-girlfriend couldn't, or maybe now can a little more, but yeah, this is the point, that what I didn't understand is that you're different from my ex-girlfriend, and not to say that it's better, just that different, and that I shouldn't apply the the scales that I had to use with her. Of course, I had to be careful with this polyamory stuff that she could never accept. and don't have to apply these scales with you, Lilia, because you're a different person. And this is what I think now, that I missed this point somehow. And okay. One thing more, I guess I wanted to say. I don't know what. I don't know. So always feel hurtful not to think about Hiku and you, that you two could be having fun together, could be so happy. But it's also fecundating. It's also something you need. And yeah, I have to express this. Also for my ex-girlfriend, so she can hear this and hear that it also affects me to think about this, these involvements, but it's necessary in a way. It can never be discarded. And what I think is that I would want to be loved in this monopolistic way and would be like to be the one and only for you, no matter whom. But then I would think, well, what do you think when you see there a man passing by on the street? He could be attractive to you. And somehow you have to push this away. You have to hide this thought from yourself. Well, I, but also you, my partner. And you can't expand on it. And this is the point. You feel that you want to, but you have to hinder yourself, to forbid yourself. And why would you? This is abnormal, or this doesn't make sense. Why forbid it to yourself if... Either way, I'm going to know that my partner is going to feel those feelings, and I'm going, and yeah, I'm maybe a sensitive nature. Maybe because of that, I feel this way, that already this is a transgression. This one look, you could, of course, also I could see a girl there at the train station and you could see a boy, and already this would ruin this monopolistic love and the illusion that you were... Yeah, there for each other and only need each other in the whole lifetime. And yeah, so it's totally ruined in this very moment. I mean, or by the very thought that it will always be like this, or at least if I don't lock you in, of course. Of course, this wouldn't be great, but would lead to other problems. And don't want, of course, being that possessive. But yeah, then both parts of the love relationship are always going to go out into the world and being confronted with those other beautiful bodies and people, and this is already the demonstration that it's not happening, it's not true, this monopolistic love. And whether or not you go on acting on it and do something, speak, talk to them, make them friend or even a lover, it doesn't matter. It's even better to progress in this direction. This is what I feel. It's even better because then it's actually concrete. It's something real. You can put your hands on, you can think about this very entity, this relationship. What does she or he see in this other person? And this is a real person. This is not just a virtual possibility. Yeah, so this is my point, maybe to my ex-girlfriend also, maybe she can understand a little, that I feel it's better. Also you, Manita, now have your new love relationship, and I'm sorry that I don't even feel that jealous for your boyfriend than I feel for Hiku, because the point is that, yeah, with you I'm really close, we exchanged a lot of words, Manita and you, and me, and between you and me, I feel there's a deep connection that cannot be ruined that easily. So it doesn't matter. I wish you all the best for your boyfriend and your relationship. But there's not this feeling of jealousy in me. There's a feeling of hope that, yeah, hopefully this can flourish, your relationship. Hopefully you can be happy with him. Because, yeah, I need this also for my own love relationships, that my lovers have other successful, fulfilling relationships, and that they're not a mess or failing, and then they would be depending on me. And but it doesn't matter that much. Could also fail, of course, and I would still love you, or could love you, or that I would hope for it to be a success, whatever that means. And just there's not this feeling of jealousy, because I feel you're somehow close to me and it is not ruined by this new relationship. But with Lilia, yeah, we're also close, but we never talked about this. I mean, we only talked there about those small talk topics, like being friends or colleagues, but not about these deep feelings that I expressed here in the podcast. And yeah, I talked about this already 3 months now, 4 months even. But you, Lilia, of course, keep me in the dark about your thoughts, so therefore it feels a little different now with Hiku, that I really feel a hint of jealousy. But there's nothing bad, of course, against you, Hiku, just that there's always a touch of violence or aggressiveness in love, and it's normal. And there's also this one song, Gewalt, Gewalt, by Brutalismus 3000. Very amazing song. But it also wasn't good enough for today. One, no, I was like, can't just pick any song today. It would have to be a really unique one. I talked about this discovery on Instagram last week in episode number 187 in Spanish. To you, Manita, I explained this already. And that I had felt then so jealous and, oh. So, okay. I'm an analogous podcaster. So with this, I guess, I've said everything, clarified everything there's to clarify. It's weird, but I think, it was necessary. And it's also good to let myself slip into this. I mean, I'm like a fictional person. I feel like I'm living this life, but I also have a duty, a responsibility for my listeners to entertain them, right? Therefore, I have to go there on Instagram. I mean, I have to go there and have to feel all this and watch your videos and photos and say, oh, because somehow I'm exploiting myself in all those emotional shifts and the slightest movements, stirrings in my soul I have to register so there that I can use it here in the podcast. And and then there is now this text titled Hiku, but I mean, it's already late. I already talked a good talk here, and both of you, Lilia and Hiku, you don't even speak German that well, at least you, Lilia, I guess not that well yet. So it's in German, and I don't want to use Google Translate. Nothing personal against you, Hiku, just that I think that, also my honor as a writer forbids me to to mess up my own text, the text that I have carefully assembled and created, and then mess it up with this Google imprecise translations. I mean, no, sorry, I never would do this to my texts. So the point being that there's those two letters at the final, but I guess we can start from the beginning. And then at the beginning, there's a kind of interview, an interview for me and myself. And I'm this podcaster, this fictional person, Mr. Rorbis. This name is already a joke. I mean, I used it in this imperialism work. There I called myself, of course, Simon Rorbis, and this is a joke, of course, because Rohr, well, I have to explain this to you, don't know German, but it's a vulgar joke, but it's so fitting for this conversation that we read in Imperialism, Folge 179, the conversation between Dr. Stiel and Mr. Rorbis, because Also steel means stock, stem, shaft. It also is kind of an allusion to the penis, because steel, yes, could look like a penis, and therefore Rohr is a pipe, right? And bis is a bite. Yeah, it's a bite in the pipe. This is my name. Oh, this is the name I gave this character, Simon. Of course, it's not me. It's always indirect. It's the bite in the pipe. And just that a dear friend, a conservative friend, whom I have been friends with since kindergarten, well, that he... said to me, yeah, someone he knew had listened my name, my real name, and had confounded it with this, with Robis, had understood imprecisely, incorrectly, and therefore came up with this other word, it confused it with Ruhrbiss, but now it seems a perfect alias name to me. But never mind, it's because that's my program, it's my ideological program, to bite into the pipe. But the pipe, of course, the pipe, it could also mean a vagina, yeah, now that I think about it. But mainly, I want to bite into the penis, into the power, the symbolic power of penis. We want to bring it down, of course, is what I was talking about, so that the vulva finally will shine brighter and look more powerful. But it's a long way there. And yeah, but with this, let's dive into this text. Won't finish it today, just the first part. Mhm. So what? Ja, liebe Leute, und damit legen wir auf Deutsch los. Jetzt komm, mach hin. Donnerstag, 3. August ist das, also letzten Donnerstag geschrieben. Und damals habe ich, das war der Tag, wo ich krank war. Ne? Am Freitag habe ich dann diese Folge aufgenommen, 188, wo ich das referierte, wie krank ich mich fühlte. Und hier also steht, erster Teil aus Neues von der Arbeit, also das Dokument, das ich bei der Arbeit nebenbei schreibe, fühlte mich heute Morgen elend und musste mich erbrechen. Es kam Gallenflüssigkeit, eventuell eine Reaktion auf die gestrige Folge 187. Genau, das ist nur wichtig hier zur Einordnung. Also der erste Teil, den habe ich noch direkt bei der Arbeit geschrieben, da wo ich da war, weil ich das machen musste für den Kunden. Ne? Und dann fühlte ich mich aber so schlecht und ging dann mittags heim. Aber bevor ich heimging, habe ich dann hier noch diesen Anfang verfasst. Und ja, mir war es wirklich elend und wow. Okay, Herr Rohrbiss. Sehen Sie nicht die Notwendigkeit zu fiktionalisieren? Wenn Sie jetzt einfach schreiben würden über irgendwas, aber vorzugsweise über so etwas Brennendes wie Definition, die Schule der Empfindsamkeit. Ja, also, und da verwenden Sie die wirklichen Namen Ihrer Schulkameraden. Ist das nicht etwas nun unseriös? Um seriös zu sein als Schriftsteller, muss man fiktionalisieren, muss lügen können. Aber Sie wollen einfach die Vergangenheit zurückholen, sind psychisch unreif und kleben an ihr, unfähig, sie wie ein normaler erwachsener Mensch zu überwinden. So, this was this definition work. I told you, Lilia, about this in the text I sent you on New Year's Eve. That was working there, this about this Argentinian girl. And but never mind. Oder nehmen wir ihr Imperialismuswerk, wo sie zwar die Namen geändert haben, viel mehr aber auch nicht. Oder die ganzen unreifen Gedichte an ihre Kolleginnen, in denen sie ihre Schönheit besingen, wie ein mittelalterlicher Minnesänger. Sie sind unfähig zu abstrahieren, kleben immer am konkreten Horizont ihres persönlichen Lebens. Nun, lassen Sie mich antworten. Also, ich bin einfach wütend auf Lilia, meine Kollegin. Und gegen sie schreibe ich an. Sie taxiert, bewertet mich. Sie wartet, dass ich wieder zu ihr herkomme, damit sie mich wie eine Jury beim Gesangswettbewerb benoten kann und ihr kritisches Urteil über mich herabsausen lassen kann wie ein Schlagbaum. Ich würde sie ja gern lieben, aber nicht, solange sie so stur daran festhält, immer nur auf mich zu reagieren, nie kühn und verwegen selbst voranzugehen und zu agieren. Im Moment will ich nur aggressiv sein. Warum? Nun, weil sie nicht auf meine Telegram-Nachricht reagierte an Silvester. Und ich wollte doch einfach nur sicher gehen, dass es ihr gut geht. Aber sie liest nicht mal meine kurze Message. Das brachte mich auf die Palme, dass ich da hinter dem ersten Häkchen kein zweites sah, was bei dieser App eben bedeutet, die Person hat die Nachricht im Chat mit mir noch nicht mal geöffnet, um nachzuschauen, was drin steht. Gut, vielleicht kann man es auch über die Handybenachrichtigungen sowieso schon sehen, aber das ist nicht der Punkt. Sie antwortet nicht, ignorierte mich und dann noch das fehlende zweite Häkchen, die ultimative Demütigung für jeden Chat-Teilnehmer. Also das trieb mir derart die Zornesröte ins Gesicht, brachte mich auf die Palme. Ich hatte doch nur How are you oder ähnliches gefragt und hinterhergeschoben, ich wolle mich versichern, dass meine Worte von vor einigen Tagen sie nicht verletzt hätten. Also da blieb mir nichts übrig, ich musste zum Schlag ausholen und setzte einen dreiseitigen Text an sie auf. In welchem ich von meinen schriftstellerischen Versuchen erzählte, von dem Roman über Antinen und was weiß ich alles. Jedenfalls, der Punkt war, sie las es sofort. Diesen Text, einmal gesendet, las sie in Windeseile durch, was mich überraschte. Und ich hatte bereits nach 10 Minuten ihre Antwort. Thanks for your honesty, but I'd prefer to keep our communications to work matters. Also das ist es, was mich so aggressiv macht. Immer wollen die Frauen einen Mann, der viel Aufhebens macht. Schreibt man nur eine kleine Nachricht, wird man nicht mal gelesen, geschweige denn, dass man eine Antwort bekäme. Aber holt man die große Keule raus, dann können sie auch nicht widerstehen und springen sofort auf diesen Text. Ja, was soll ich aus all dem jetzt für einen Schluss ziehen? Nur den, recht wütend zu sein. Aber ist diese Aggression denn nicht etwas irrational? Was hat sie ihnen denn getan? Was sie getan hat? Nun, sie verhält sich exakt so passiv, wie die Frauen es heutzutage eben im Allgemeinen tun. Und das stört mich. So kann oder will ich sie nicht lieben. Denn was sie mir damit sagen will, du bist doch der große Mann. Du weißt über alles Bescheid und kannst bestimmen. Nun, dann sage ich, schön, aber dann brauche ich dich nicht, Frau. Dann widme ich eben nur meinem Schreiben. Wozu brauche ich dich dann noch, Frau? Nur um mich zu vergewissern, über dir zu stehen, dich notfalls demütigen zu können? Nein, dann lieber allein sein. Darauf läuft es hinaus. Wenn du dich dahin setzt, mir schräg gegenüber im Büro und einfach nur auf mich wartest, mir keinen Maßstab in die Hand gibst, sondern von mir verlangst, meinen Maßstab an dich anzulegen, dann werde ich zornig. Du dumme Bitch. Denn du, so ungebildet, so bereit, sich jederzeit dem Mann hinzugeben, aber immer nur auf sein Kommando hin, nie aus eigenem Antrieb. Also, was soll ich sagen? Dann bist du eben die ideale Muse. Bist ein leeres Blatt Papier, auf das ich ejakulieren kann, wie es sich für einen Literaten gehört. So, und damit fertig. Dann ist nicht mehr die Rede davon, dich wirklich zu lieben. Wozu noch? Dafür müsste eine Frau mich schon mehr unter Druck setzen, müsste mich konfrontieren und nicht nur durch Schweigen und Abwarten locken. Aber vielleicht war sie ja auch selbst unsicher, was zu tun sei. Basta! Ich will keine Ausreden ihres schändlichen femininen Verhaltens mehr hören. Was sie mir angetan hat, war der Gipfel, war eins der schlimmsten Dinge, die man mir je angetan hat. Sie hat mich zerstört und jetzt will ich einfach diesen Einschlag genießen, will mich nie wieder auf die Seite des Glücks wenden, sondern das Leben in vollen Zügen von dieser Seite der Schlechtigkeit, Niedertracht und Liebesverzweiflung genießen. Jawohl, denn die Liebe hält ja sowieso nicht für ewig. Warum sie also nicht gleich am Anfang zerstören, das ist mein Plan. Ich wollte doch nur mit ihr reden, nur im Büro plaudern, in den Pausen gemeinsame Arbeitspausen einlegen. Aber durch ihr ganz klar dediziertes, ja sogar übertrieben feminines Verhalten zwingt sie mich, das Ganze unter einem erotischen Blickwinkel zu sehen. Und das, wo doch sowohl ich als auch sie zu der Zeit einen Freund bzw. eine Freundin hatten. Und gut, dann sehe ich es eben so, aber sei gewarnt, meine Art zu lieben ist eben so, dass ich zerstöre. Sie hat es durch ihre Nachrichten so hingestellt, als hätte ich ihr einen Antrag gemacht, hätte versucht, sie zu verführen. durch ihr aufgescheuchtes, alarmiertes, stocksteifes, übertrieben sensitives Verhalten lässt sie es geschickt durch die Kraft ihrer Schauspielerei so aussehen, als hätte ich ihr nachgestellt, hätte mich an ihr vergriffen, vergangen oder sei zumindest im Begriff gewesen, dies zu tun, habe dies im Schilde geführt und hätte diesen Plan exekutiert, hätte sie mich nicht durch ihr Stoppschild aufgehalten. Aber nichts dergleichen. Durch ihr gereiztes Auftreten führt sie ja erst diese Dimension ein. Davor war doch gar keine Rede, auch keine unausgesprochene, angedeutete, davon, dass es um die Liebe ginge. Aber nachdem sie so störrisch und geknickt war, lag es auf der Hand. Sie deutete darauf mit ihrem weinerlichen, aufgesetzten Ressentiment gegen mich, diese Traurigkeit. Ja, warum überhaupt? Sie ist wie ich, sie braucht das Spiel. Aber mir wird so langsam schlecht, ich kann nicht mehr. Oh, wenn ich mich schädige, dann auch, um ihr etwas wegzunehmen, etwas von diesem Körper und Geist, der ihr gehören sollte. Aber genug davon, so ist meine Idee. Ich will einfach schreiben, am besten Definition. Ist dieses Werk noch in Progress? Es scheint ja. Ich muss so langweilig sein, wie es geht, aber bitte doch nicht so irrational und selbstzerstörerisch. Also schau, es ist lustvoll zu schreiben. Irgendwie muss man da was machen. Egal, ob ein absurdes Stück wie obiges für die Podcast-Vorlesung oder anderes Gewichtigeres. Langweilig, um bloß nicht ihren Freund zu übertrumpfen. Junge, was für ein Glück, dass er da ist. Jetzt kann ich ihn vollen Zügen lieben. Ja, das ist selbstreferenziell hier. Kurzer Kommentar hier vom Sprecher. Aber der Text ist geil, der nimmt einen in Beschlag, zieht einen in sich rein, ne? Lässt einen nicht mehr los. Ja, selbstreferenziell hier wurde mir schon klar, ja, das muss ich im Podcast vorlesen, das ist dafür geschrieben. Ein absurdes Stück, ja, gutes Genre. Ja, ne? Aber weiter im Text. Meine Podcasts sind in Wirklichkeit seine Podcasts und er soll sie ihr als Geschenk überreichen. Das möchte ich morgen in Folge 188 sagen. Ja gut, ich habe es dann noch hinausgezögert, ne? Ich habe gefühlt, ich will es noch auf mich zukommen lassen, aber ja, wollte das sagen. Aber einen Moment, vielleicht sollte ich auch langsamer lesen. Ich fand das mit dem Stoppschild gut, da wollte ich kurz unterbrechen, ich kurz wegschmeißen zum Lachen, aber nee, so witzig war es auch. Aber doch wichtig, aus meinem subjektiven Eindruck, das, was Lilia da machte, aber was machte ich überhaupt? Warum schickte ich ihr diese Nachrichten? Und natürlich hatte das auch mit der Liebe zu tun. Nur ich meine, ihre Reaktion, dass sie ihr Stoppschild da aufstellt, das ist ein ganz klares Zeichen für mich. Sie stellt es so hin, als habe ich ihr damit einen Antrag gemacht. Und aber ich wollte mich doch bedeckt halten. Aber nee, sagt sie mir, durch ihr Stoppschild sagt sie ganz klar, nee, du hast es so hingestellt. Oder ja, ich biege es so hin, dass du es so hingestellt hättest. Und ja, also ich finde schon irgendwie, das ist was ein ganz komischer Gedanke, aber es ist ja irgendwie so, ja. Davor war die Rede davon, also das, was wir im Herbst gemacht haben, November, Dezember, ja, natürlich, von beiden Seiten haben wir sicherlich daran gedacht, mal an die Erotik und Romantik, und aber wie das jetzt zu konkretisieren wäre, war jetzt nicht in dem Sinne auf meinem Tableau oder ja, klar war es, es ist die dringende Frage, als man fühlt man die eigene Männlichkeit unterminiert, wenn du es nicht schaffst, ne? Aber es ist so komisch, warum soll ich das überhaupt schaffen? Ich bin doch auch so zufrieden mit meiner Freundin, aber noch nicht mal das, auch so, auch als wir getrennt waren, auch so bin ich doch irgendwie, ja, so zufrieden. Aber ja, es ist ganz komisch, irgendwie diese maskuline Position, dass man das Gefühl hat, die anderen beobachten einen und bewerten einen und sagen einem, wenn da diese Mädchen sind im Büro und da müsstest du doch mit denen sprechen und müsstest doch da was rausholen und aber es ist das Blöde daran, was ich meine, was ich analysiere, der Mann ist darauf gestoßen. Und ja, das bildet ihn einerseits, privilegiert ihn, aber es entsexualisiert ihn auch. Es macht das ganze Sexspiel zu ihm zu einer symbolischen Sache, zu einer Verfolgungsjagd und einer Mutprobe. Und es ist aber nicht mehr eigentlich das eigentlich sinnlich-biologische, das, was eigentlich so schön sein könnte, und dieses Glück gemeinsam zu genießen, einfach körperlich beieinander zu sein, sich zu umarmen. Und ja. Also, ja, aber weiter im Text jetzt bitte, nicht mehr so viele Unterbrechungen. Morgen in Folge 188. Das sind krude Überlegungen, Herr Rohrbiss. Sie können das gern äußern im Podcast. Es steht Ihnen ja frei, alles zu tun oder zu lassen, wie es Ihnen gerade einfällt. aber meine Rolle ist es nur, sie darauf hinzuweisen, dass sie in den Augen und Ohren des Publikums sicher ein verschrobener, schrulliger Charakter sind, der sogar zum Stalking neigt, wie man dem Fakt entnehmen könnte, dass sie Lilia ja auf Instagram nachstiegen. Dieses Verb ist so witzig, ne? Nachsteigen. Ich wünsche es mir doch, eine Frau soll mir mal nachsteigen. Was ist das überhaupt, nachsteigen? Also, wenn das Stalking ist, natürlich bin ich neugierig, was sie da so postet. Und ihr Instagram-Name bzw. Handle war nun mal das gleiche, was sie in Telegram verwendete. Deshalb konnte ich sie leicht aufspüren. Also, ich bin doch einfach unglücklich, allein zu sein und würde es begrüßen, käme sie zu Besuch oder meine Ex-Freundin oder sonst jemand. Ja, sogar über männlichen Besuch würde ich mich im Moment freuen, wo ich fühle, es steht nicht zum Besten um mich, weder um meine körperliche Gesundheit noch um meine geistige Verfassung. Zudem wird es mir hier in der WG etwas eng, nachdem zum Monatsbeginn noch ein Algerier und eine Ukrainerin eingezogen sind. Es ist einfach etwas wenig Platz hier, 8 Leute auf einem Fleck und ständig ist das Klo oder die Küche besetzt. Herr Ruhrbiss. Kommen wir nochmals auf Manita, ihre erste und letzte Freundin, zurück. Mit ihr erlebten sie ja die bürgerliche Liebe. Das Gefühl des Verbürgerlichens, des pazifistischen Befriedigens aller vormaligen internen Konflikte, die ihrer Persönlichkeit so zu eigen sind, und die teilweise Erfüllung des Traumes der Harmonie und Geborgenheit in der Umarmung mit der anderen. Ja, das stimmt freilich. Aber sie möchte nichts mehr von mir wissen, beziehungsweise sie ist wie Lilia, spielt ihre Spielchen, ich weiß nicht, um mich zu locken oder um mich abzuhalten, es ist mir egal. Solange mir die Frauen keine klareren Zeichen geben, genieße ich eben mein Junggesellendasein. Ich bin niemand, der es für nötig und schicklich befinde, jemandem nachzusteigen und nachzustellen. Ich bin niemand, der es für nötig und schicklich befände, jemandem nachzusteigen und nachzustellen, bis man die Liebe konzediert bekommt. Da ist mir das Stalker- oder Erotoman-Dasein noch 1000-mal lieber, auch wenn ich bezweifle, mit welchem Recht man mich so nennen bzw. denunzieren dürfte. Also, um es klar zu sagen, ich steige euch gern auf Instagram oder WhatsApp nach, aber das ist auch die Grenze. Wenn ihr mich nicht auch kontaktiert und zu erkennen gibt, dass ihr ein wirkliches physisches Zusammentreffen zwischen uns wünscht, dann war's das. Dann genieße ich eben meine imaginären schreiberischen Liebesallüren. Jene Allüren und prinzessinnenhaften Theatervorstellungen, die mich so umtreiben, ich weiß gar nicht warum. Ich möchte hier aber nochmal weiter ausholen, zum Rundumschlag. Mir scheint, gestern war ein gesegneter Tag, denn ich entdeckte beim Genuss der üblichen Portion Kaffee in meinem Lieblingslokal nach der Arbeit auf Instagram eine Bilderstrecke mit meinem Schwarm Lilia und ihrem koreanischen Liebhaber. Das versetzte mir einen Stich, stachelte mich aber auch auf. Schon vor 2 Monaten hatte ich dort auf Instagram nachgeschaut. Es ist keineswegs so, dass ich ihr täglich nachsteige. Sie postet dort ja auch nicht viel, nur ab und zu Urlaubsbilder. Sondern nur alle 1 oder 2 Monate schaute ich mal wieder vorbei auf ihrem Account. Ansonsten bin ich auch selbst eigentlich gar nicht auf Instagram unterwegs und nur aufgrund sozialen Drucks meiner Freunde legte ich mir überhaupt ein Profil an und postete im Herbst einige gelungene, aber auch schräge Urlaubsbilder aus Athen, auf denen meine exzentrische Ader klar hervortritt. Und damals, vor 2 oder auch schon 3 bis 4 Monaten also, informierte mich eine Bilderstrecke über ihren Aufenthalt in Madrid, der irgendwann im Frühling stattgefunden hatte. Ich fragte mich natürlich, mit wem sie dort gewesen war. Mit ihrer in München beheimateten internationalen Freundesgruppe? Aber zu dieser zählte vermutlich auch ihr koreanischer Liebhaber. Warum also sollte sie nicht nur zu zweit mit ihm dort gewesen sein? Schwere Fragen. Jedenfalls ist der entscheidende Punkt, dass ich erst gestern ein Video dort entdeckte auf ihrem Profil, ein Zusammenschnitt der schönsten Madrid-Momente mit Manu Chao-Musik im Hintergrund. Ich glaube, dieses Video war vor einigen Monaten noch nicht da, oder aber ich hatte es übersehen. Jedenfalls aber sah ich dort, wie zufällig im Hintergrund ihrer Videoaufnahme, einen jungen Mann mit etwas längeren Haaren, einem sehr ansprechenden Haarschnitt, der in der Popkultur vielleicht als Justin Bieber-Schnitt bezeichnet werden könnte, und den auch ich mir ab und an zuzulegen gestatte, vor allem seit meine Ex-Freundin mir sagte, wie erotisch anziehend sie meine langen Haare fand. Freilich reden wir hier nicht über längere Haare im Sinne eines Frauenhaarschnitts, wie sie ja eher in den 60ern und 70ern für Männer in Mode waren. Jedenfalls scheint Lilias Freund und ich einige Gemeinsamkeiten zu teilen. Dieser junge Mensch da im Videohintergrund, wie konnte ich mir sicher sein, dass es sich um ihn handelte, um ihren koreanischen Freund? Immerhin hatte er auch Ohrhörer eingesteckt und schaute auf sein Handy, schien leicht inkommodiert von dieser Situation, in der Lilia ihn wie beiläufig filmte. Nun, ich bin mir dennoch ohne den Schatten eines Zweifels sicher. Zunächst einmal möchte ich herausheben, wie gut mir die beiden zu harmonieren und zusammenzupassen scheinen. Ja, ich wünsche euch viel Glück und Gelingen in eurer Liebe. Keine Missgunst möchte ich im Herzen tragen, sondern nur ehrliche Bewunderung und Dankbarkeit, dass es ja doch noch Menschen gibt, die sich zusammenfinden und lieben und so allein durch die Möglichkeit des Anblickens und Gewahrwerdens dieser Liebe in der äußeren Welt, wo auch ich sie sehen und ihr nachspüren kann, diese Außenwelt befruchten und beglücken mit dem Nektar ihrer neu entflammten Liebe. Ja, ohne euch zu sehen, würde ich selbst vielleicht nicht mal mehr wagen, zu denken, auch ich könnte ein liebesbedürftiger Mensch sein und sollte mich auf die Suche nach diesem Glück der zweisamen Zusammenfügung machen. Aber allein dieser winzige Videoausschnitt machte mir alles klar. Der Koreaner, nennen wir ihn Hiku, mit seinem abgewandten, schüchternen Blick nach unten und dann schwenkt Lilia die Kamera, beziehungsweise es gibt einen Schnitt, jemand anders, vermutlich er, hält die Kamera und man sieht Lilia, wie sie ausgelassen einen Arm nach oben reckt und sich an der Überfülle der madrilenischen sonnigen Frühlingstage und des Hierseins mit ihrem Schwarm und Herzensbruder Hiku labt. Ja, da lernte ich sie nochmal ganz neu kennen, in dieser nur wenige Sekunden dauernden Pose. Denn zunächst mal kommt hier auch ihre Schüchternheit zum Ausdruck. Sie ist es nicht so sehr gewohnt, viele Videos zu machen und auf Instagram hochzuladen. Vielleicht daher merkt man ihr eine gewisse Nervosität an. Dann aber, als ihr Körper einmal in Bewegung gerät, da hält sie nichts mehr, da lächelt sie und ist das Selbstbewusstsein selbst, da dominiert sie den ganzen Platz, auf dem sich die beiden befinden, mit ihrer hochgewachsenen Figur, kerzengerade aufgeschossen und man bekommt den Eindruck, diese Frau ist ein explosives Energiebündel, angefüllt von einem Gemisch, das sie jederzeit über sich hinaustreibt. Daher muss sie sich zurückhalten, um nicht zu weit zu gehen in dieser bürgerlichen Welt und gar noch die Grenzen des guten Geschmacks einzureißen. Aber hoffentlich wird sie sich ihrer Eleganz, ihrer Dynamik und souveränen Weltgewandtheit immer mehr bewusst, sodass sie noch impulsiver handeln oder den anfänglichen Impulsen, die in diesem Videoausschnitt nur kurz nachklingen, mehr Zeit einräumt zu ihrer Verwirklichung. Ja. Ja, Lilia, du hast kind of shy in this video, I thought, but also so cute, and I don't know how to describe this. This is you're flirting with your shyness, something like this, but doesn't matter. Let's keep reading.
Jedenfalls steht für mich außer Frage, dass die beiden zusammenpassen wie ein Topf auf einen Deckel, dass sie sich gegenseitig stimulieren und emporheben können und Lilia ja schon heute so anhimmlungswürdig und voll Grazie ist, vor der man nur kapitulieren und die Waffen strecken kann. Gleichzeitig ist Hiko auch voller Eleganz und natürlicher Bescheidenheit, Zurückgezogenheit, die ihm dennoch nicht den Glanz des neugierigen Entdeckers nimmt, der sich bewundernswert zurechtfindet in einer ihm fremden Kultur hier in Europa. Ja, all dies interpretiere ich in ihn hinein. Weiß ich auch nicht, wie lange er schon hier wohnt, aber eine gewisse Unsicherheit und noch nicht vollendete Assimilation der hiesigen Kultur lese ich aus seinen Gesten und Zügen heraus, was ich ihm ja nicht vorwerfe, bei Gott, nein, bin ja kein verdammter CSUler. Das braucht eben Zeit und überhaupt ist es ja auch gar nicht erstrebenswert, ganz deutsch zu werden. Die Achse Südkorea-Ukraine scheint also stabil. Und das freut mich, auch wenn es meinem persönlichen Narzissmus natürlich eine herbe Kränkung versetzt, das muss ich einräumen. Aber es ist doch besser, diese Regung des Gemüts nachzuvollziehen, ihnen nachzuspüren und sie nicht gleich wieder beiseite schieben zu wollen. Solange man ihnen nicht nachsteigt. Aber ich schweifte ab. Nur hier zur Vervollständigung noch der Hinweis, warum ich mir so sicher war, dass gerade er Hiku Lilias Lover sei. Das Material aus Madrid gab mir keinen eindeutigen Hinweis. Aber nun sah ich gestern eine neue Bilderstrecke, oder wie nennt man das eigentlich auf Instagram? Da gibt es so komische Funktionen wie Reels, die ich überhaupt nicht durchblicke und die sich ja allein vom Namen her schon suspekt anhören, weshalb ich immer Twitter bevorzuge. Das Textuelle ist doch das Wahre. Vielleicht wird Hiku mir hier zustimmen, da er seine Brötchen auch in einer Branche verdient, die mit dem geschriebenen Text zu tun hat. Das nämlich fand ich heraus, als ich über seinen Profilnamen stolperte, der in dieser neuen Bilderstrecke auf Lilias Account versteckt war. Ja, nur ganz kurz blitzte er auf, Hiku mit seinem Profilbild samt Namen. Irgendwie war er über ein Bild gelegt, was vielleicht eine eingebaute Funktion bei Instagram ist. Aber wie dem auch sei, ich merkte mir natürlich den Namen, die restlichen Bilder waren weniger interessant, irgendwelche Urlaubsfotos. Immerhin war Lilia, wie es schien, nun in einer größeren Freundesgruppe unterwegs, weil es ein schönes Gruppenbild gab, auf dem ich Lilias Gestalt nur verschwommen im Hintergrund erkannte. Alles in allem aber doch eine recht launige, schöne Ausfahrt für diese junge Freundesgruppe, so schien es mir. Dieses Profil also, das hinter diesem Namen und Bild stand, machte mich sicher, dass es sich um exakt ihn handelte. Streng genommen habe ich nicht viele Hinweise. Lilia erzählte mir im Herbst nur, sie sei eben mit einem Südkoreaner zusammen, der auch irgendwo bei München wohne. Übrigens, das ist schon hier privatdetektivmäßig, ne? Was kann ich tun? Ich dachte dann an diesen anderen Texten, da schrieb ich, was ist eigentlich das Höchste, das Männlichste, was man machen kann? Privatdetektiv sein. Ja, irgendwie ist es so in diesen Raymond Chandler, oder nicht Raymond Chandler, sondern Dashiell Hammett, ja, da habe ich mal ein Buch gelesen. Das ist so diese Männlichkeit, glaube ich, die man da aufspüren kann in solchen Detektivromanen. Aber Dashiell Hammett. Sich auch Raymond Chandler, sicher Der lange Abschied, ein sehr empfehlenswertes Buch. Nun, wo war ich hier kurz? Moment. Schöne Ausfahrt für diese junge Freundesgruppe. Ja, ja. Dieses Profil also, ja, da hatte ich schon, der auch irgendwo bei München wohne. Aber alles in allem, wow, endlich fühle ich auch mal ein Fitzelchen Eifersucht. Warum erzählen Sie mir das alles, Herr Rohrbiss? Sie scheinen ja wie fixiert, fast wie eine wissenschaftliche Ausarbeitung und Experimentierbeschreibung legen Sie uns hier die Fakten über Lilias Privatleben vor, die doch niemanden was angehen außer Sie und Hiku. Aber ich als Schreiber muss mich nun mal bei meinen Mitmenschen und ihren Lebensgeschichten bedienen. Das ist unweigerlich so. Behaltet das immer im Hinterkopf, liebe Freunde und Verwandten. In diesem Sinne bin ich inkontinent. Wort- und Sprachinkontinent. Inkontinent. Es wird nie was wirklich geheim bleiben, was ihr mir anvertraut. Natürlich würde ich jetzt nicht medizinische Details über meine Ex-Freundin oder meine Verwandten ausplaudern. Aber das ist die Grenze, die Biologie. Der Körper ist doch was Heiliges. Daher werden alle auch so schnell gereizt, steht er zur Debatte, siehe die Corona-Zeit. Aber alles Nicht-Biologische, also was nicht eine spezielle Eintrübung und Deformation der Biologie betrifft, sondern nur allgemeine Merkmale, Geschlechtsorgane, die geschlechtliche Lust, darüber werde ich nach freisten Prinzipien spekulieren und fabulieren, die Fantasie mit realen Bruchstücken mischen und so meinen alchemistischen Zaubertrank anrühren, jene literarische Mischpoke, für deren Zusammenrührung ich die ganze mir zur Verfügung stehende Zeit und Kraft aufwenden möchte. Auch über individuelles schreibe und rede ich freilich, über Gesichtszüge, die ästhetisch schön erscheinen können, habituelle Gesten und all das Zeugs im das sich kaum umgehen lässt, denkt man an eine bestimmte Person und möchte etwas von ihr wiedergeben. Aber nie über medizinische Gebrechen. Das ist die einzige Grenze, die ich respektieren kann. denn wenn man krank ist, dann geht's einem übel. Das fühle ich selbst heute, wo ich mich erneut niedergestreckt, kränklich, schwach und unnütz fühle. Herr Rohrbiss, ich gebe Ihnen ja nur gute Ratschläge. Können Sie mit der Betrachtungsweise etwas anfangen, dass es ja auch nur zu Ihrem Besten wäre, wenn Sie den Weg der Mäßigung und Normalität einschlagen würden, sich in Ihrem Leben wieder etwas mehr an den sozialen Standards und Normativen zu orientieren? Niemand kann lange außerhalb der Gesellschaft, der wärmespendenden Gemeinschaft leben. Nein! Ich möchte aber nur noch eines zu Protokoll geben hier, nämlich die ozeanische Schuld, die ich gegenüber meiner ersten Geliebten Manita empfinde. Also sie, Manita, hätte doch alles verdient, den besten, fürsorglichsten Mann. Nur ist die Welt heute leider nicht zum Besten eingerichtet. Und ich mache mich schuldig. Jetzt mit Hiko wird es mir ganz klar. Allein schon, weil ich mehr Eifersucht gegen ihn empfinde als gegen Manitas neuen Liebhaber. Diese Empfindung der Eifersucht ist proportional zur Wahrnehmung der Kuriosität. Also diese Divergenz zwischen meiner Neugier auf Lilia und auf Manita, was ja aber nur den Umständen geschuldet ist, da ich Lilia noch nicht so genau kenne, sie eine Unbekannte, eine lockende Nymphe in meinen Augen ist. Aber ich würde doch nur gern die Liebe verstetigen, verewigen und vor allem die heute grassierende Rede von der männlichen Bindungsangst, der Weigerung, sich festzulegen und eine ernste, exklusive Beziehung einzugehen, widerlegen. Nicht alle Männer sind so schweinisch, dass sie nur an den Sex denken und nur möglichst viele Frauen nacheinander vernaschen wollen, um die Länge ihrer Liste des umgangssprachlich Bodycount genannten Zählers aller bisherigen Sexualkontakte wachsen zu sehen. Nein, ich jedenfalls will die große Liebe und will mich ganz in sie hinein investieren. Alle Zeit und Mühe und auch Selbstkasteiung, Hinterfragung, Optimierung gar im Vorfeld dieser Liebesbeziehung leisten, um wirklich reif und würdig zu sein. Aber ich weiß nicht, ob es reicht, ob Manita verstehen wird, dass mit all den Podcasts doch auch sie gemeint ist, dass nicht etwas Individuelles für mich die Liebe bestimmt, sondern das Allgemeine, aber dass sie immer einen singulären Platz in meinem Herzen einnehmen wird und man aus praktischen Gründen sich ja beschränken muss und überlegen, wie viele Menschen man überhaupt lieben könnte, wobei ich eben definitiv mehr als eine, aber sagen wir, um eine Zahl zu nennen, weniger als 5 ansetzen würde. Und da wird Manita immer den ersten Platz einnehmen. Es ist mir am wichtigsten, mit ihr in Kontakt und Austausch zu sein. Und da sind wir ja auch immerhin über WhatsApp, was im Grunde auch schon reichen kann. Zumindest in meinem Fall eines vergeistigten Literaten, dessen gesamte Existenz auf das Wechselspiel von Geist und Körper angelegt ist, da er in dieser Dialektik ein sich wiederholendes Grundmuster des Lebens erkannt zu haben, scheint. Ja, Kommentar zu dem Text, also es ist offensichtlich, dass der zweite Abschnitt nicht mehr so spannungsvoll ist wie der erste, den ich da bei der Arbeit anfing. Es fängt ungefähr da an, wo ich schreibe, ne, mir wird langsam schlecht. Ja, da habe ich dann aufgehört, bei der Arbeit zu schreiben. Oh Gott. Das sind krude Überlegungen, Herr Rohrbiss. Genau, dann kommen wir auf Stalking zu sprechen. Und ab da wird es ein bisschen komisch, weil das schrieb ich dann nachmittags, nachdem ich mich hinlegte, ein, zwei Stündchen Mittagsschlaf machte, ging es mir wieder ein bisschen besser nachmittags. Und dann schrieb ich da weiter. Aber jetzt wird mir klar, nee, das war gar nicht so gut. Schon gut, aber dieser erste Teil, wow, wie geil, Alter. Und so muss man schreiben und wie kann ich, ich will einfach für immer so unter Druck stehen, ne? Wie ich sagte, oh Gott, und es ist leider so, liebe Leute, ich will nicht die Liebe erreichen, ich will für immer so unter Druck stehen. In dem Sinne bin ich erotomanisch, ja, das ist nicht zu leugnen. Ich will für immer so mich fühlen wie an diesem Morgen, wo mir so schlecht war bei der Arbeit und ich das, diesen Text aufsetzte. Und, oh. Ja. Ja, und das, was ich nachmittags schrieb, das war dann, das ist irgendwie ausgelassene, ja, weitschweifige, ja, das sind lange Erklärungen und hier, ich bin ja kein gottverdammter CSUler, ja. Und ja, aber das ist alles wirr. Aber das am Anfang, das ist wirklich so, wow, da muss ich hinkommen. Es ist egal, über was ich schreibe, aber ich muss so schreiben. Und diese Sache, dass da steht, ja klar, also ist mal, das ist unreif, ne, psychisch unreif in diesem Definitionenwerk, das ich sonst noch nie erwähnte hier öffentlich, aber ja, jetzt
dass ich da auch einfach die Namen nicht austauschen wollte von meinen Klassenkameraden und einfach mir das so zurechtfabulieren wollte. Und ja, warum auch nicht? Weil es ist in dem Sinne jetzt nicht, ich bin kein professioneller Literat, ne? Das ist Hobby und so. Und deshalb ja, aber warum, da muss ich mich dann eben von meinem Gewissen rechtfertigen, Herr Robis, das ist unreif und so weiter. Und okay, aber ja, also es ist die Grenze auf Instagram und WhatsApp, steige ich euch ja gern nach. Und schau mir das an. Ich meine, dazu ist es ja auch da, dass man da die Bilder sieht. Und mit meiner Freundin ist es sehr angenehm zu schreiben. Oder ja, nicht immer, aber jedenfalls unsere Telefongespräche sind sehr schön. Und ja, das ist was Wunderschönes. Wie ich schon mal sagte, das gibt mir das Gefühl, noch nie was falsch gemacht zu haben in der Liebe. Ja, das war alles nicht perfekt und optimal mit ihr. Aber immerhin so einen großen Fehler, finde ich, habe ich nicht gemacht. Weil immerhin sind wir noch in Kontakt und so. Und das ist eigentlich so was unglaublich Schönes, einfach mit ihr reden zu können. Und das ist eigentlich das, was ich anstrebe, wie ich auch sagte in der Episode der letzten Publizierten, dass, ja, in Bezug auf diese Frau, die da am Busbahnhof war, die hübsche Frau, der ich einen falschen Hinweis gab über den Bus. Also, dass ich eigentlich nur mit Frauen befreundet sein will und weil ich fühle, das gibt mir viel mehr als mit Männern. Mit Männern, das ist nicht gut. Also ja, das ist auch mal okay, eine Verbrüderung und so. Aber das ist nicht gut in dem Sinne, da ist immer das Bürgerliche im Spiel, das Vergleichen noch nicht mal so sehr. Aber als Potenzial schon. Ich meine, du bist ein anderer Mensch in dem Sinne, du bist immer der Bürger, wenn du mit einem Mann redest. Du musst dich immer selbst im Spiegel sehen. In dem Sinne, wenn die, vielleicht nicht in der Unterhaltung, aber wenn die Unterhaltung beendet ist mit Mann, dann gehst du nach Hause, blickst dich im Spiegel an, metaphysisch gesprochen, blickst deine Person an und sagst dir, wer bin ich eigentlich? Bin ich, hä? Wer ist dieser andere? Gut, ich weiß ja, der andere, der ist genauso verkorkst wie ich, aber trotzdem irgendwie, da ist trotzdem dieses Ding, du musst dich hinterfragen, musst denken, hä? Das hinterlässt immer was Ungutes, wenn man sich mit einem Mann unterhält, meine ich nur, das ist ganz klar für mich. Und ja, bei engen Freunden vielleicht, meinem Bruder und so, aber selbst da ist es so. Aber ganz enge Freunde, sage ich, okay, da vielleicht eine Ausnahme, da ist es dann schon was Weibliches. Ja, ich habe diesen einen ganz engen Freund, ja, liebe Grüße an ihn, jedenfalls ihn, über den ich erwähnte, dass er eine Freundin aus Madagaskar jetzt neuerdings hat. Und also bei ihm, meine ich, mit ihm bin ich einfach schon so gut vertraut, da fühlt es sich dann vielleicht wirklich ein bisschen weiblich auch einfach an. Weiblich zwischen uns, ja. Aber ansonsten, sage ich, mit allen anderen Männern fühlt es sich zu männlich an, zu bürgerlich und das ist nicht gut. Ist vielleicht widersprüchlich, weil ich oft sage, die Frau ist eher mit der bürgerlichen Position verknüpft. Aber in dem Sinne, natürlich, die Frau ist es, die es herausfordert aus dem Mann. Aber der Mann ist das Symbol des Bürgertums. Also er müsste es eigentlich sein, kann es natürlich real nicht sein. Deshalb die Frau ist es real. Aber der Mann ist damit konfrontiert und das zermalmt ihn so, zerquetscht ihn. Dieser Gedanke, was ich meinte, du gehst danach heim nach dem Gespräch mit dem Mann und schaust in den Spiegel, schaust dich selbst an, wer bin ich eigentlich, diese bürgerliche Person. Und da kannst du nie bestehen, da kannst du nie gewinnen, kannst du nie gut rauskommen, gut abschneiden. Das ist der Punkt, genau, der Mann ist deshalb kein Bürger, aber muss sich immer so angucken, muss immer so tun und eine Frau, die kann in den Spiegel schauen, ja. Aber ein Punkt einfach, dass es angenehmer ist mit Frauen, dass ich weibliche Freundin will und in dem Sinne besser einfach, ja, vielleicht mal gar nicht an Sex denken, vielleicht einfach abschneiden oder nein. Ich dachte einfach dann, man müsste das positiv sehen, so wie in Michelle Wilbecks Ausweitung der Kampfzone. Ist davon die Rede, sich den Penis abzuschneiden, aber aus einer ganz depressiven, manisch-depressiven Schub irgendwie, aus ja, jedenfalls eine Depression, in der Protagonist da versinkt und er will einfach nicht mehr leben und so weiter und irgendwie. Aber mein Punkt ist eben, dass ich viel fröhlicher bin als Wellbeck, wenn auch vielleicht genauso brutal oder noch brutaler. Wie ich damals kommentierte, Folge 180, dass ja, Wellbeck brutal ist, aber ja, meine Prosa läuft leichter runter, läuft leichter rein, aber deshalb tut sie auch mehr Gewalt an. Weil Wellbeck, das kann man zumindest diese Sachen aus diesem Scheiß, also Ausweitung der Kampf, das kann man nicht so runterlesen, das ist auch, boah, da muss man auch pausieren und so. Und ich will deshalb sagen, aus dem positiven, aus dem fröhlichen Grund, gut, jetzt nicht wirklich sich den Penis abschneiden möchte, aber einfach so das in Betracht ziehen, ja. Ich weiß nicht, was ist eigentlich der richtige Weg, eine Frau anzuschauen, aber komm, vielleicht, ich muss auch gar nicht mehr drüber nachdenken, weil vielleicht kann man es auch einfach wegschieben und sagen, komm, voluntary celibate, ja, einfach jetzt mal freiwilliges Zölibat einführen aus nicht religiösen Gründen, aber einfach aus diesen kulturellen Gründen. Ich fühle, Sex in dieser Kultursituation ist immer was schmutziges, kriminelles sogar. Und hey, komm, es ist besser. Es gibt so viele schöne Dinge auf der Welt, aber man muss nicht unbedingt Sex haben. Es ist gar nicht nötig, Leute. Und ja, und solange diese Kultur so ist, so toxisch da draußen, solange wird das auch immer abfärben auf den Sex und auf Sexualbeziehungen, die man haben kann. Und ja, warum soll ich mich damit überhaupt befassen? Warum soll ich überhaupt in dieses Spiel eintreten? Aber ja, ich sehe, ja, also das sind schon durchaus legitime Überlegungen. Das ist einfach für mich jetzt, ja, herauszufinden, was will ich eigentlich überhaupt? Ist das überhaupt diese Intention, eine Liebesbeziehung jetzt wirklich zu beginnen oder wieder zu beleben? Aber wie gesagt, in meiner Prosa, ich muss einfach, und das schrieb ich auch in diesem Text an Lelia, ich muss einfach fröhlich sein, ich will den Leuten Mut machen, ich will Wellbeck alle verstören. Aber wenn wir davon reden, von Wellbeck und so, dann kann ich sagen, ja, also die Briefe, die persönlichen Adressen an Lelia und an ihren Liebhaber, die werden wir dann mal sehen, ob wir sie nachher oder später vorlesen können. Aber ja, ich glaube, jetzt sind wir schon zu weit fortgeschritten. Ich will einfach noch Wellbeck vorlesen, um hier brutal zu sein, brutal zu enden. So. Ah. Aber genau, ich muss hier noch nicht mal das Buch suchen. Elementarteilchen, hä, hatte ich das schon mal vorgelesen? Oder ist auch egal, es ist so geil, diese Stelle, weil der Protagonist Bruno hat keinen Sex, hat keine Ahnung, wie man mit Mädchen spricht und er ist auch pummelig und so. Und wie geil ist dieser Abschnitt, so brutal, hey. Du wirst nie einen Traum für, na, nie einen erotischen Traum für ein Mädchen darstellen. So hieß es in einem anderen Wellbeck-Text. Also, ich habe es aber schon mal getwittert, ne? Das habe ich alles abgetippt damals, genau, weil aus Google Books, das ist auch so scheiße bei Google, ne? Die digitalisieren zwar alle Bücher, aber dann kann man da nichts rauskopieren und ja, die regieren über unser Leben, die maßen sich an. Aber gut, okay, immerhin stellen sie ja manches zur Verfügung. Jedenfalls schaute ich das dann danach, während der Arbeit bei Google Books, ja, Michel Houellebecq, Elementarteilchen, schaute ich diesen einen Abschnitt nach, der mir so im Gedächtnis gehabt hat, mir, ja, diese ganzen nackte Mädchen im FKK-Urlaub liegen da um ihn herum und die, so viele Scheiden sind da um ihn herum und er weiß aber nicht, wie. Aber es ist wie eine Mauer zwischen ihm und denen. Ne? Das ist so das, der springende Punkt dahin. Aber einen Moment bitte, ich muss das nur kurz suchen. Ah, scheiden. Komm, mach hinne. Ach, nein, das sind nicht die. Irgendwo muss dieser Text sein. Ich weiß, dass ich ihn hier schon digital vorliegen habe. Irgendwann im Februar war das, wo ich das. Februar, März, irgendwie so. Ah. Bruno. Suchen wir mal nach Bruno, nicht nach Scheiden. Ja klar, Scheiden, das gibt 1000 Treffer hier in meinen Dokumenten. Ja, natürlich habe ich das. Das schreibe ich in jedem Dokument. Hier, Dezember sogar schon. Oh. Ah ja, hier haben wir es. Und interessant an dieser Stelle fand ich noch von Michel Houellebecq, also Elementarteilchen. Ein Buch, das, ja, empfehlenswert ist, aber jetzt nicht das Beste von ihm. Ich weiß nicht, immer in der chronologischen Reihenfolge vorgenannt. Das hat Houellebecq selber empfohlen in seinem Buch. Allerdings, ja, das erfolgreichste jedenfalls Unterwerfung. Auch das Beste oder ja, das Erste, das ich gelesen habe. Klar, das Erste bleibt mir immer haften. Unterwerfung, aber da sagt es, man sollte den Autor immer chronologisch lesen, einfach um die Biografie seines Denkens nachzuverfolgen. Also ja. Seine Non-Fiction-Werke fand ich jetzt nicht so überzeugend oder habe ich nicht ganz gelesen. Ne? Dieses über den einen Science-Fiction-Autor, Dings Lovecraft oder so, der auch Antisemit war und jedenfalls damals vor etwa 100 Jahren gelebt hat. Lovecraft, ja. Mein Bruder fand einen Roman dann sehr gut von ihm, den wir gehört haben auf einer Autofahrt nach Italien, da hatten wir uns ein Hörbuch dann runtergeladen von Lovecraft gerade. Und ja, ich fand es aber komisch, das ist nicht so mein Ding, dieses Science Fiction und so. Und aber Houellebecq war ein Mega-Fan, ist ein Mega-Fan und hat darüber jedenfalls sein erstes Buch geschrieben, bevor er angefangen hat, Romane zu schreiben. Oder so eine Art literarischen Kommentar dazu geschrieben. Und jetzt aber einfach zu dieser Sache, dass, ja. Bruno sagte, er las auch zu dieser Zeit Kafka, der Prozess. Und das ist so geil, weil ich las das in Argentinien damals. Und das ist so eine Kälte, die da drin liegt, die Abkapselung, Absonderung von der Welt. Man hat gar keinen Zugang mehr. Man ist wie eine Hühnchenkeule unter Zellophan, wie Houellebecq schrieb. in Ausweitung der Kampfzone, man ist ja einfach abgetrennt von der Westwelt. Es juckt nicht, man könnte verbluten und niemand würde sich nach einem umdrehen. Aber gut, jetzt hier bitte diesen Abschnitt aus Elementarteilchen. Und das ist vor allem, ja, es ist alles geil, aber vor allem liebe Angestellten, vor allem an diesen einen männlichen Kollegen, denke ich da. Es geht gar nicht so sehr um Sex hier, sondern um die Arbeit und was dir das gibt und dass du dir ein Auto leisten kannst. Du hast schon ein Auto, ne? Aber ja, das finde ich einfach so rührend, diese Stelle hier übers Auto. Ja, nach ein paar Jahren Arbeit, ne, musst du ein bisschen buckeln, aber dann kannst du dir schon ein Auto Kredit kaufen und so. Und fragte mich auch der Algerier, ja, wie ist das mit dem Auto in Ratenzahlung und so. Ich weiß nicht, ich habe kein Auto, will auch keins. Oder das ist ja auch so eine Art Statussymbol, ne? Das Ding steht für einen selbst. Das ist das Symbol, das reine Abstraktum. Aber rein in den Texten. Auch Bruno war in der 11. Klasse im Gymnasium in Meo, aber in einer Parallelklasse. Parallelklasse zu seinem Bruder Michel übrigens, also die andere Hauptfigur in diesem Roman heißt Michel, also auch wie Michel Houellebecq. Er sah seine Mutter selten. Zweimal hatte er die Ferien in der Villa verbracht, die sie in Cassis bewohnte. Cassis, eine sehr schöne Stadt am Mittelmeer. Sie nahm viele junge Leute in ihrem Haus auf, die auf der Durchreise waren und per Anhalter durchs Land zogen. Diese jungen Leute waren das, was die Boulevardblätter Hippies nannten. Tatsächlich arbeiteten sie nicht. Während ihres Aufenthalts in der Villa kam Janine, die ihren Vornamen geändert hatte und sich Jane nennen ließ, für ihren Unterhalt auf. Sie lebten folglich von den Einnahmen aus der Klinik für Schönheitschirurgie, die ihr Ex-Mann gegründet hatte. Also letztlich von dem Wunsch gewisser wohlhabender Frauen, gegen die Verfallserscheinung anzukämpfen, die die Zeit mit sich bringt, oder gewisse Unvollkommenheiten der Natur zu korrigieren. Sie badeten nackt in kleinen Felsbuchten. Bruno weigerte sich, seine Badehose auszuziehen. Er fühlte sich kalkweiß, winzig, abstoßend, dick. Manchmal nahm seine Mutter einen der Jungen mit ins Bett. Sie war schon 45, ihre Schamlippen waren dünner geworden und hingen etwas herab, aber ihre Züge waren immer noch hinreißend. Bruno wichste dreimal am Tag. Die Scheiden der jungen Frauen waren zugänglich. Manchmal waren sie nicht einmal einen Meter entfernt. Aber Bruno begriff vollkommen, dass sie ihm verschlossen blieben. Die anderen Jungen waren größer, gebräunter, kräftiger. Viele Jahre später sollte Bruno feststellen, dass die Welt der Kleinbürger, die Welt der Angestellten und mittleren Beamten toleranter, liebenswürdiger und aufgeschlossener ist als die Welt der Aussteiger, der am Rande der Gesellschaft lebenden jungen Leute, die damals durch die Hippies verkörpert wurden. Ich kann mich als ehrbarer Angestellter verkleiden und von ihnen akzeptiert werden, sagte Bruno gern. Dafür brauche ich mir nur einen Anzug, eine Krawatte und ein Oberhemd zu kaufen. Das Ganze für 800 Franc im Schlussverkauf bei C&A. Eigentlich brauche ich nur zu lernen, wie man eine Krawatte bindet. Dann ist da allerdings noch das Problem mit dem Auto. Das ist im Grunde die einzige Schwierigkeit im Leben eines Angestellten. Aber das zu schaffen, man nimmt einen Kredit auf, man arbeitet ein paar Jahre und dann schafft man es. Dagegen würde es mir nichts nützen, mich als Aussteiger zu verkleiden. Dafür bin ich weder jung, noch schön, noch cool genug. Ich habe Haarausfall und nehme leicht zu, und je älter ich werde, umso ängstlicher und empfindlicher werde ich und umso stärker leide ich darunter, wenn man mir mit Abweisung oder Verachtung begegnet. Kurz gesagt, ich bin nicht natürlich genug oder mit anderen Worten nicht Tier genug, und dabei handelt es sich um ein
unüberwindbares Handicap. Was immer ich sage, tue oder kaufe, nie wird es mir gelingen, diese Schwäche zu überwinden, denn sie hat die rohe Gewalt einer natürlichen Schwäche.
Also, dass er nicht natürlich ist, das ist die natürliche Schwäche.
Schon bei seinem ersten Aufenthalt wurde Bruno klar, dass die Hippies ihn nie akzeptieren würden. Er war kein schönes Tier, würde nie eins sein. Nachts träumte er von weit geöffneten Scheiden. Etwa zur gleichen Zeit begann er, Kafka zu lesen. Beim ersten Mal empfand er ein Gefühl der Kälte, des heimtückischen Frosts. Mehrere Stunden, nachdem er den Prozess zu Ende gelesen hatte, fühlte er sich noch erstarrt, benommen. Er wusste sofort, dass diese verlangsamte, von Schmach und Schuld gekennzeichnete Welt, in der sich die Wesen in einer kosmischen Leere begegneten, ohne dass je eine Beziehung zwischen ihnen möglich schien, genau seiner Geisteswelt entsprach. Die Welt war langsam und kalt, doch es gab eine warme Sache, die die Frauen zwischen den Beinen hatten. Aber zu dieser Sache hatte er keinen Zugang.
Ja, und da ist noch der Link zu Google Books und ich will nur noch sagen, dass ich es geil finde, dieses Wort Scheiden auszusprechen. Kann mich gar nicht einkriegen. Also ja, wie geil ist das bitte? Oh, warum kommt das hier nicht öfters vor? Oh, Scheiden, Scheiden, Scheiden. Und ja, es ist auch ein gutes Wort, weil, was ich mir dachte, diese Frage, die ich in TSY 3 aufgriff, also die korrekte Bezeichnungsweise für das gesamte weibliche primäre Geschlechtsorgan, diese Scheide. Aber wie ist das, man sollte sie nicht Vagina nennen, hieß es dann in diesem Buch von Margarete Stokowski, weil ja biologisch-medizinisch gesehen ist im Vagina nur diese Röhre, nur dieser innere Teil, der da hineinführt, von außen jedenfalls nach innen in Richtung Gebärmutter. Oder auch, ja, was gibt es da noch, dieser Uterus, ach, das ist die Gebärmutter. Dann die Eizellen, die Eileiter natürlich, Eileiter und Ei. Wo werden die Eizellen produziert? Ach, wo auch immer, also die Ovarien. Also ja, ich weiß nicht was alles, aber die Ovarien, wahrscheinlich gibt es von denen auch zwei, wie zwei Hoden. Ich weiß es nicht, kenne mich nicht so aus, aber sollten wir explorieren in den kommenden Episoden. Ja, das sollte hier zum Sex-Bildungs-Podcast werden. Mein Punkt ist nur, ich griff das dann also wiederum auf, dass es sich in der Alltagssprache so eingebürgert hat, einfach zu sagen Vagina, und damit meint man das ganze Organ, oder was meint man damit? Ja, dieses Organ halt, den ganzen Venushügel, auch der Hügel, der sich da abhebt, der Venushügel, der ein bisschen raussteht, die Schamlippen, die äußeren Schamlippen, die inneren Schamlippen, Scheidenvorhof und dann die Vagina, die reinführt. Und all das meint man also mit dem Begriff Vulva, aber man benutzt jetzt synonym dafür einfach auch Vagina, auch wenn es nicht biologisch korrekt ist. Aber vielleicht benutzt man das einfach nur, dachte ich dann nämlich gestern, weil sich es besser anhört, weil es vielleicht doch was dran ist, weil ich auf Englisch über Vulva sagte. Und Vulva ist auch ein Wort, das auf Englisch gar nicht so gebraucht wird, auch wenn es im Wörterbuch auftaucht. Aber Vagina scheint da auch sehr viel häufiger gebraucht zu sein. Und auf Deutsch scheint es mir auch so, wobei Vulva da ein bisschen etablierter schon in der Sprache zu sein. Aber mein Punkt ist einfach, Vulva hört sich auch sehr schön an, auch irgendwie passend zu diesem Organ, das alles in sich hineinzieht, wie ich mal sagte, und ja, so wie der Seestern dann eben sich festklammert, umeinschlingt, und irgendwie passt das auch zur Vulva. Aber trotzdem ist für mich auch klar, der Klang des Wortes Vagina ist einfach schöner, ist einfach objektiv besser. Und wahrscheinlich deshalb hat sich so eingebürgert, ne? Und deshalb ist es auch irgendwie, ja, da ist es müßig, dann auf Wikipedia steht das eben auch, ja, auf Wikipedia-Artikel über die Vulva oder Vagina, könnt ihr das jedenfalls nachlesen. Ja, eigentlich ist es ja so und so und das. Aber ja, vielleicht muss man das dann einfach auflösen, dachte ich, sprachlich, also dass man das umdefiniert. Die Biologie ist jedenfalls nicht so wichtig, denke ich, wie die Sprachwissenschaft. Die Sprache steht auch an der Wurzel von allem. Ja, liebe Biologen, nehmt das. Also, sorry. da müsst ihr mal zurückstecken, einstecken und, sorry, also hier herrsche ich in meinem sprachlichen Metier. So, und ja, was wollte ich da sagen? Also einfach nur das sagen, ja, ich will, eigentlich ist es schön, auch Vagina zu sagen. Und in dem Sinn möchte ich das auch weiter verwenden in meinem Podcast und jetzt nicht mehr auf diese Definitionsfragen eingehen. Ne? Wobei, das ist wichtig, wie gesagt, wir werden hoffentlich darin zurückkommen, das hier zum wirklichen Erziehungs- und Bildungspodcast zu machen. Und da werden wir die männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane nochmal genau unter die Lupe nehmen müssen. Die Menstruationszyklen, Ovulationsphase, Eisprung. Und ja, aber... Jo, was soll ich noch weiter sagen? Ich habe hier heute geil abgeliefert. Es fühlt sich komisch an. Ja? Aber ich will mich selber einfach unter Druck setzen, unter Feuer setzen und hey, das ist meine Grenze. Ne? Ich steige euch nach auf WhatsApp und Instagram, aber was sonst, oder gut, in meinem Podcast auch, aber ja, nicht im realen Leben oder jedenfalls, ja, ich will euch ja, nicht belästigen oder, mein Gott, was mache ich? Will davon ablassen. Ja, wir werden jetzt wirklich diesen personellen Teil im Podcast beenden. Das sagte ich ja schon dir, lieber Kollege. Ja, klar, als ich dir erzählte von meinem Podcast, da war ja klar, da sagte ich irgendwann in den 40er, glaube 150er, damals mit den TSY-Fragen, ja, irgendwann muss ich dann auch wieder die Kurve kriegen, ne, und dann nicht mehr so über Privates reden. Aber ja, ich werde das jetzt erstmal analysieren, was diese Folge war. Mir hat diese Anfang, dieser Einstieg in den Hiko-Text einfach gut gefallen, einfach ich möchte nicht sagen umgehauen, aber eigentlich ist es ja so, weil vor allem er auch diese Aufwühlung der Krankheit widerspiegelt, weil es mir ging so scheiße, aber noch nicht mal so schlecht, sondern es hatte auch damit zu tun, klar, mit diesen Instagram-Posts, die ich gesehen hatte, aber einfach, dass man so da sitzen kann bei der Arbeit und sich denken kann, hey, ich will einfach das schreiben und dieses Schreiben, das ist bist einfach in dem Moment drin, in dem vollendeten Akt und es werden Dinge an die Oberfläche gespült, von denen du dir nie was gedacht hättest oder die du so jedenfalls noch nicht zusammengestellt hattest in deinem Bewusstsein und die aber da bereit lagen und dann auch Sinn machen, wenn sie hochkommen. Also, ja, und damit sage ich es einfach. Probier es doch selber mal aus hier mit Schreiben, mit Selbsthinterfragung, Selbstkasteiung und euch einfach unter Druck setzen, wie dieses Gewissen da. Das Gewissen. Und damit ciao, ciao, auf Wiederhören hier. Ich bin gar nicht mehr bei der Sache, Leute. Ich schweife irgendwohin ab, wohin, weiß gar nicht. Egal. Ciao, ciao.